Hallo und herzlich willkommen zu unserem allwöchentlichen Handball-Talk heute mit Episode 43 und die neue Saison startet gerade so richtig durch. Deswegen ist es mal wieder Zeit, hier bei Kreisab darüber zu sprechen. Das tue ich mit Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln.
Ich grüße dich.
Und Ruven Möller vom Flensburg Avis. Moin moin nach Flensburg.
Hallo, hallo, moin moin.
Unsere Themen heute sind natürlich der zweite Spieltag der Champions League, die Spiele der Bundesliga am Wochenende. Es gibt ein Interview mit Stefan Adam, dem Geschäftsführer des HC Erlangen und unser Gewinnspiel. Los geht's aber mit der Königsklasse. Und wenn wir den Ruven schon bei uns haben, dann wollen wir natürlich vor allem über die SG Flensburg-Handewitt sprechen, die ein bisschen holprig in die neue Spielzeit gestartet ist. Hat man sich jetzt dadurch, dass man gegen Alingsas relativ locker gewonnen hat, rehabilitiert oder war der Gegner dafür auch einfach kein Maßstab?
Ja, holprig hast du ja noch diplomatisch formuliert. Das war eine ziemliche Klatsche, die sie gekriegt haben in Kolding. Und ja, ich glaube, so mit einem Sieg dann gegen einen ja doch relativ schwachen schwedischen Meister ist das nicht so, ja, nicht einfach jetzt weggewischt. Also ich glaube, die Flensburger sind vor allem heiß auf das Rückspiel gegen Kolding, weil ich glaube, da wollen sie dann zeigen, dass sie doch deutlich besser spielen können als im ersten Spiel in Dänemark.
Spielt man aber trotzdem jetzt nur noch um den dritten Platz in der Gruppe, denn den direkten Vergleich gegen Kolding wird man nur noch schwer gewinnen und der FC Barcelona, habe ich gehört, hat auch eine ganz gute Truppe beisammen.
Ja, das stimmt wohl. Ja, also klar, um Platz 3, um Platz 2 glaube ich schon, dass sie da nach wie vor spielen. Also Flensburg hat ja nun auch in der letzten Saison, wie wir alle wissen, gegen Barcelona gewonnen. Ich glaube, zu Hause kann man die auch schlagen. Ich traue auch Kolding zu, dass sie Barcelona schlagen. Ich glaube, das wird noch nach wie vor spannend, weil in Kolding kann man, glaube ich, auch als Flensburg-Handewitt verlieren. Die Hypothek ist natürlich jetzt das Torverhältnis. Aber ich glaube nicht, dass die Gruppe schon irgendwie entschieden ist.
Christian, würdest du da Ruven zustimmen, dass das noch offen ist, was den Gruppensieg vielleicht sogar auch angeht? Oder denkst du eher, dass die SG sich schon arg strecken muss, wenn es noch Platz 2 werden soll?
Naja, die Frage ist ja, ob zum Beispiel nicht ein Platz 4 sogar ganz charmant wäre für Flensburg, weil dann hätte man modusbedingt zumindest sichergestellt, dass man auf den FC Barcelona vor dem Final Four nicht mehr trifft.
Ah, okay. So weit denkst du also schon. Ja, also für dich ist die SG Flensburg-Handewitt schon wieder in Köln.
Naja, also ich denke mal zumindest ist es eine Option, die man nicht außer Acht lassen sollte. Sicher ist das natürlich schön, wenn man die Gruppe gewinnt. Wenn man aber am Ende Zweiter oder Dritter wird und dann dementsprechend gegen einen Gruppensieger in dem Viertelfinale antreten muss, ist der Weg doch vielleicht schwieriger, als wenn man im Achtelfinale dann mal gegen den Gruppensieger zwar spielt, da aber auf jeden Fall sicher ist vor Barcelona und dann dementsprechend in einem möglichen Viertelfinale dann gegen den Zweiten oder Drittplatzierten spielt. Also dürfte der Weg vielleicht ein bisschen leichter sein.
Ich denke aber, Ruven, dafür ist Lubomir Franjes ein bisschen zu ehrgeizig, oder? Dass er da den dritten Platz sogar abschenken würde.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt nach zwei Spieltagen schon irgendwelche Rechenspiele anfängt. Das wird er nicht mehr machen, wenn nach der neunten Runde noch irgendwie, ich sage jetzt mal, von Platz 4 bis 1 noch alles möglich wäre. Also für Flensburg war halt wichtig, da die ja insgesamt einen relativ schwierigen Saisonstart hatten, wo sie handballerisch nicht überzeugt haben, also auch ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht worden sind, dass sie halt jetzt langsam spielerisch besser werden. Und das war jetzt zumindest die letzten beiden Spiele, also Bundesliga gegen Erlangen und dann auch gegen Alingsas schon deutlich besser. Und ich glaube, darum geht es bei der SG im Moment hauptsächlich.
Was das angeht, würde ich gerne wissen, wie weit denn schon Johan Jakobsson aus deiner Sicht in das Spiel der SG mit eingebunden ist. Wir hatten ja in unserer Saisonvorschau darüber gesprochen, dass er ein komplett anderer Spielertyp ist, als das Steffen Weinhold dargestellt hat in der letzten Saison noch. Wie siehst du ihn eingebunden in das Spiel? Denn ich habe manchmal noch ein bisschen den Eindruck, er ist noch nicht richtig angekommen in Flensburg.
Ja, das stimmt. Also er ist leider noch nicht so wahnsinnig viel eingebunden in das Spiel. Jetzt zuletzt hat er auch gar nicht so viel gespielt, was aber auch daran liegt, dass die SG, das hat Vranjes auch letzte Woche nach dieser Niederlage gegen Kolding halt auch so gesagt, dass er jetzt einfach auf die arrivierten Kräfte setzen wird, weil er der gesamten Mannschaft zu mehr Sicherheit und Stabilität verhelfen möchte. Und da sagt er, dann muss er jetzt einfach mal zwingend auf die Leute setzen, die das System kennen und die wissen, was los ist und dann halt die neuen Spieler und auch jungen Spieler, nach und nach einzubauen. Das war jetzt zweite Halbzeit gegen Alingsås so. Da kam dann so, als das Spiel wirklich entschieden war, halt nach und nach dann die Neuen und auch Johann ins Spiel. Aber ich glaube, er ist selber wahrscheinlich am meisten unzufrieden, weil er doch irgendwie so ein, zwei, ja, ich sag mal, unglückliche Auftritte hatte. Er kommt dann rein, kriegt oft relativ schnell gleich eine 2-Minuten-Strafe. Beim Spiel in Kiel hatte er Probleme mit der Hand. Da ist er von einem Hund in die Hand gebissen worden. Konnte da nicht so wirklich spielen. Also der hat jetzt noch nicht so die glückliche Zeit gehabt hier bisher.
Wenn du jetzt sagst, in der zweiten Halbzeit auch gerade gegen Alingsås konnte man dann vielleicht auch mal ein paar Spieler aus der zweiten Garde einsetzen. Das ist ja auch immer eine gute Sache, dass man mal halt ein paar Spieler schonen kann aus der ersten Reihe. Wie weit ist denn die Mannschaft körperlich auch nach der Geschichte mit dem Superglob? In der vergangenen Saison kann ich mich erinnern, der HSV hat auch enorme Startschwierigkeiten gehabt in der Liga und enorme Probleme eigentlich auch die ganze Saison über dann in Tritt zu kommen, weil man eben diese Veranstaltung da in Katar noch vorher gehabt hat.
Ja, also sie hatten ja nun nach dem Superglob 10 Tage Zeit. Das hatte Hamburg, glaube ich, letzte Saison nicht oder hatte Hamburg nicht. Klar, dann hat Flensburg in Magdeburg verloren, wobei das definitiv nicht an irgendwelchen körperlichen Defiziten lag, sondern sie haben einfach die erste Halbzeit das Tor nicht getroffen. Und das zieht sich eigentlich bisher so ein bisschen durch ihre Saison, dass sie sehr, sehr viele Chancen liegen lassen. Körperlich, finde ich, kann man der Mannschaft jetzt noch nicht so viel ansehen. Und Vranjes ist auch der Meinung, dass sich das erst so zum Ende der Hinserie bemerkbar machen wird, sprich so Ende November, Dezember. Und aktuell macht sich das vielleicht eher bemerkbar, dass mit Jim Gottfriedsson halt der zweite Spielmacher wieder lange ausfällt. Der hat sich ja nochmal den Fuß gebrochen sozusagen und daher muss Thomas Mogensen auf der Mitte sehr, sehr viel spielen. In der Abwehr wird er natürlich weitestgehend geschont und jetzt gegen Alingsås zum Beispiel haben dann auch Lars Kaufmann oder Nenadic mal auf der Mitte gespielt, so nach 40, 45 Minuten. Also die versuchen trotzdem noch irgendwie so die Kräfte ein bisschen einzuteilen.
Du bist aber trotzdem optimistisch, dass man dann heute Abend gegen so einen starken Gegner wie Wisla Plotz erfolgreich dieses Spiel bestreiten kann.
Ja, ich kenne die Mannschaft jetzt nicht so wirklich. Ich habe die noch nie spielen sehen, aber so die Flensburger haben halt sehr großen Respekt vor denen und rechnen die neben Kolding und Barcelona schon so auf dem gleichen Niveau an. Und also ich sag mal, in Flensburg muss die SG eigentlich gewinnen, wenn sie Platz 2, 3 oder auch noch Platz 1 holen will in der Gruppe. Aber das wird schon ein schweres Stück Arbeit.
Ein schweres Stück Arbeit war es auch für den THW Kiel, Christian zu Hause gegen La Rioja. Das ist ein Ergebnis, was man vorher vielleicht so nicht erwartet hatte. Wenn man aber dann sieht, wie Kiel in den letzten Spielen aufgetreten ist, vielleicht dann doch eher schon.
Ja, wobei aber auch La Rioja gerade in der spanischen Liga nicht so die optimalen Ergebnisse bis jetzt erzielt hat. Also das auch nicht gerade so der starke Gegner zu sein scheint. Was sie sehr gut gemacht haben, war natürlich das Spiel über die Außen, wo sie mit Rocas und Garcia halt eine enorme Qualität einfach haben. Und da war irgendwie der THW hat das nicht so wirklich in den Griff bekommen, in dieser Partie. Und es war schon überraschend, wie schwer sich der THW da getan hat. Also letztendlich waren es ja nur die letzten paar Minuten der ersten Halbzeit, wo es dann mal 5 Tore in Folge für den THW gab, die diese Partie entschieden haben.
Denkst du, dass die Kieler teilweise ein bisschen mit der Einstellung reingehen, 90% reichen eh, wir sind so gut besetzt, dann müsste eigentlich sowieso ein Sieg rausspringen am Ende?
Nee, das glaube ich nicht, denn es ist offensichtlich, dass der THW wirklich spielerische Probleme im Angriff im Moment noch hat. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, gerade in der ersten Halbzeit, als man hinten lag, dass man so ein bisschen, ich nenne es mal Torschusspanik hatte, irgendwie möglichst schnell den Abschluss suchen, auch wenn überhaupt noch keine Gelegenheit da war. Man hatte ein bisschen gegen La Rioja das Glück, dass einfach Palmas von diesmal getroffen hat, wie er wollte und entsprechend 12 Tore hatte. In Zagreb hat er noch 4 von 10 gehabt und dementsprechend war das letztendlich der Unterschied gegenüber dem Zagreb-Spiel. Aber hätte Palmas noch nicht so einen Sahnetag erwischt, dann wäre das auch in die Hose gegangen.
Wo steht denn dann aus deiner Sicht der THW Kiel bisher, wenn man jetzt mal eine kleine Bilanz zieht nach so 10, 12 Pflichtspielen in dieser Saison?
Ja, wo steht der THW? In der Liga trotz allem noch relativ solide mit dem zweiten Platz, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Champions League wird es letztendlich darauf hinauslaufen, auf die direkten Duelle mit PSG. Zagreb sehe ich da jetzt auch nicht als so stabil an. Dementsprechend glaube ich schon, wenn man in den direkten Duellen gegen Paris da ist, dass man durchaus noch die Chance hat, den Gruppensieg zu holen. Aber souverän oder unschlagbar, wie man das vor ein paar Jahren mal im Gefühl hatte, ist der THW mit Sicherheit nicht. Und dementsprechend willig treten auch die Gegner dann auf und rechnen sich entsprechend was aus.
Der THW wird also keinen leichten Weg haben in Richtung Gruppensieg, denn auch PSG macht ja bisher einen relativ guten Eindruck, das muss man auch dazu sagen. Wir haben uns gerade im ersten Take ein bisschen verquatscht, deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich zurück und sprechen natürlich auch noch über die Rhein-Neckar-Löwen und ihre Partie bei West Brem. Christian Stein von Handball World und Ruven Möller vom Flensburg Avis sind meine Gäste in Episode 43 von Kreisab und wir wollen noch kurz über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen, denn das war eigentlich das Topspiel der deutschen Mannschaften am Wochenende in der EHF Champions League. Bei West Brem mussten die Rhein-Neckar-Löwen antreten, ein sehr, sehr guter Gegner. Ist das auch für dich eine Mannschaft, Ruven, der du zutraust, den Titel dann dieses Jahr zu holen, gerade wenn man auch nochmal sieht mit Christian Zeitz, haben sie da nochmal richtig nachgelegt?
Ja, also ich glaube, West Brem muss man absolut zu den sagen wir mal 4-5 Mannschaften zählen, die Champions League gewinnen können. Wobei West Brem natürlich auch klar zu Hause vom Heimvorteil lebt. Und klar, nach Köln können sie sicherlich kommen, aber vielleicht hat man dann da als deutsche Mannschaft, die dann ja sicherlich auch die ein oder andere wieder dabei sein wird, vielleicht doch bessere Chancen, West Brem beim Final vorzuschlagen, zumal dann ja auch nur ein Spiel ansteht, als jetzt in der Gruppe, wo man dann, ja, wo die Löwen halt jetzt in West Brem verloren haben mit 3 Toren, ist ja, glaube ich, auch kein Beinbruch.
Das ist absolut kein Beinbruch und man muss natürlich dazu auch sagen, die Gruppe ist relativ gut besetzt, finde ich. Da haben wir noch Vardar Skopje, Montpellier ist jetzt auch nicht komplettes Fallobst, wobei die im ersten Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen keinen guten Eindruck hinterlassen haben und dann hat man dann noch Celje und Medvedi. Christian, das Spiel war gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr körperbetont, wie ich fand. Die Schiedsrichter haben nicht komplett immer die beste Figur gemacht, ist aber auch in Ungarn dann so zu erwarten, wenn man in West Brem antritt.
Na gut, man muss zum einen natürlich immer bedenken, dass da gerade in West Brem ein enormer Druck letztendlich ausgeübt wird. Das ist eine Atmosphäre da in Ungarn, wie man sie bei uns vielleicht mehr oder weniger aus dem Fußball- oder Eishockey-Arenen kennt. Sehr, sehr, sehr giftig und sehr, sehr forcierend natürlich für die eigene Mannschaft. Da fällt auch schon mal der ein oder andere Schiedsrichter ein bisschen um oder in Sachen 50-50 Entscheidungen nimmt man dann doch lieber die Lösung für die Heimmannschaft. Da hatten die Löwen natürlich auch mit zu kämpfen. Es gab auch katastrophale Fehlentscheidungen, wie beispielsweise in der zweiten Halbzeit, wo letztendlich Gensheimer ein ganz klarer 7 Meter und eine Zeitstrafe nicht ausgesprochen wurde. Das darf man alles nicht vergessen. Und insgesamt ist natürlich ein Ergebnis, eine knappe Niederlage mit 3 Toren in West Brem durchaus in dem Rahmen, den man im Vorfeld einkalkulieren konnte.
Ich denke auch, dass man eben in Ungarn durchaus mal verlieren kann. Ist ein sehr, sehr guter Gegner, enorm gut besetzt. Und Mome Ilic, der hatte da auch ein herausragendes Spiel, hat, glaube ich, 9 Tore gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Können auch mehr gewesen sein. Auf jeden Fall hat er das Spiel seiner Mannschaft maßgeblich mitbestimmt, das muss man sagen. Und wenn die in der kommenden Saison dann noch Aaron Palmason bekommen, dann sind sie, glaube ich, endgültig auf dem Niveau der absoluten Spitzenteams in Europa. Wir wollen noch mal kurz eingehen auf die Geschichte mit Sky, denn, Christian, da gab es, ich will nicht sagen schlechte Nachrichten, aber die Quote ließ leider erneut zu wünschen übrig.
Ja, was man so mitbekommen hat, war halt das Flensburger Spiel, hatte wieder so seine 10.000 Zuschauer. Der Marktanteil ist dann praktisch schon nicht mehr im messbaren Bereich gewesen. Wobei man natürlich immer bei solchen Quoten die Ermessensgrundlage hinterfragen muss. Also wenn das wirklich nur von den GfK-Haushalten entsprechend gemacht wird, davon gibt es irgendwie 5.000, in denen 10.500 Leute leben. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Leute überhaupt ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Und 10.000 heißt letztendlich mehr oder weniger, dass 2 Leute eingeschaltet haben von diesen GfK-Kunden. Das lässt sich da irgendwo nicht großartig fixieren, wie die tatsächliche Einschaltquote dann natürlich ist.
Rufen, hast du dir ein Sky-Abo zugelegt, um demnächst auch die Auswärtsspiele der SG in der Champions League problemlos gucken zu können, oder kam das für dich nicht in Frage?
Ja, wir haben das tatsächlich hier im Haus, also bei uns in der Redaktion gemacht, da wir nicht zu jedem Champions League-Spiel auswärts mitreisen. Leider nicht, aber die Spiele ja irgendwie doch sehen müssen und daher haben wir das gemacht, ja. Und bisher habe ich aber die Champions League-Auftritte live gesehen, also bin noch nicht in den Genuss gekommen, mir das bei Sky anzuschauen. Kann da noch nicht so viel zu sagen, wie die Handball bei denen aussieht.
Also ich glaube, es ist noch ein bisschen Luft nach oben in allen Bereichen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ist ja auch ein neues Projekt von Sky und da muss man mal abwarten und denen auch eine Chance geben. Andere Sender hatten das ja auch jahrelang und dementsprechend sind da sicherlich Möglichkeiten, dass das noch etwas besser wird. Wir wollen zur Bundesliga kommen. Der HSV hat mal wieder gewonnen, hat den zweiten Sieg erzwungen, sozusagen gegen die MT Melsungen 31-30. Ist jetzt wieder alles gut in Hamburg, Christian?
Ja, ob alles gut ist, aber ich denke, man orientiert sich so langsam in den Tabellenbereich, den man auch im Vorfeld einigermaßen anvisiert hatte. Ich hatte letztens noch mal in einer Saisonvorschau was von Yogi Bitter gelesen, der halt wirklich im Vorfeld darauf hingewiesen hat, dass die Ansprüche letztendlich wirklich nur im Mittelfeld diese Saison anzusiedeln sind. Und letztendlich muss man natürlich auch sagen, angesichts der Ergebnisse, die der HSV hätte, natürlich hätten da schon irgendwo mal 2 Punkte mehr auf dem Tacho stehen können. Und dann wäre man halt in diesem Platz 8 oder sowas gewesen. Also ja, ist alles noch im Rahmen, wobei natürlich auch die Tabelle immer ein bisschen verzerrt ist, weil der HSV auch zu den Mannschaften gehört, die schon 8 Spiele absolviert haben.
Apropos verzerrte Tabelle, also wenn ich jetzt mal gucke, Barling hat 9 Spiele und Flensburg Rufen hat 6, ist schon ein bisschen doof mit diesem Tabellenbild, oder?
Ja, absolut. Also das ist klar, das gleicht sich natürlich irgendwann aus, aber so diesen, man guckt halt dann doch immer irgendwie auf die Minuspunkte, wenn man sozusagen die richtige Tabelle sehen will. Aber das ist ja, glaube ich, das alte Leid im Handball, dass ja das komplette Programm einfach so verwirrt ist, dass ja Champions League, Bundesliga, alles querbeet durcheinander. Irgendwie, man kann zwar fast mittlerweile jeden Tag Handball gucken, aber so eine richtige Struktur, dass man jetzt sagen könnte, jo, da ist der Handballtag, die gibt's ja nach wie vor nicht.
Das ist sehr, sehr schade. Übrigens, es wäre schön, wenn es da mal ein einheitliches Muster gäbe, aber ich glaube, da sind wir im Handball leider, leider noch weit von entfernt. Dann wollen wir noch mal kurz auf den HSV zu sprechen kommen. Christian Holger Liegefett oder Karl Gladek stehen als neue Präsidenten im Raum. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, aus Köln natürlich relativ wenig Wissen vor Ort, weil ja, man kriegt natürlich dann aus den lokalen Medien auch irgendwie alles mit. Karl Gladek ist ein Vertrauter von Andreas Rudolf, der auch schon ja verschiedene Bundesligisten letztendlich als Reisepartner betreut hat. Da wird man letztendlich sehen, der Aufsichtsrat soll diese Wahl, glaube ich, dann letztendlich durchführen. Und da haben wohl die Rudolf-Vertrauten ein entsprechendes Gewicht, weil mit Thorsten Lucht, dem ehemaligen FEMBE-Beauftragten, zum Beispiel auch ein Arbeitnehmer von Gladek sozusagen schon im Aufsichtsrat sitzt. Matthias Rudolf natürlich auch noch dabei ist. Und dementsprechend scheint wohl vieles darauf hinzudeuten, dass Karl Gladek dieses Amt übernehmen könnte. Und im Großen und Ganzen wird man dann sehen, ob er das mit eigener Intention ausfüllen kann oder doch nur letztendlich als eine Marionette von den Rudolfs wahrgenommen wird. Das wird man dann abwarten müssen.
Bevor ich mich jetzt hier in Rage rede, was diese ganzen Seilschaften angeht, würde ich sagen, wir sprechen über das nächste Thema. Frisch auf Göppingen Rufen hat bisher in dieser Saison relativ gut überzeugt, stehen sehr weit vorne in der Tabelle, erst 3 Minuspunkte. Für dich eine Überraschung und kann Frisch auf eventuell in den Europacup einziehen? Denn wenn man mal so schaut, alle anderen Mannschaften kommen, was heißt nicht so richtig in Tritt, aber wir haben da oben Magdeburg hat 5 Minuspunkte, Gummersbach 7 Minuspunkte, sind sicherlich nicht da oben erwartet worden, auch Barling nicht, derzeit Vierter. Ja, ist das ein Kandidat? Auch die Füchse, die schwächeln ja ein bisschen, vielleicht auch Hannover hätte man da weiter oben erwartet, der dann eventuell diese, sag mal, Fehlstarts bzw. diese fehlende Konstanz der anderen Clubs dann ausnutzen kann, um am Ende dann in den Top 5 oder Top 6 zu landen?
Also wenn du fragst, Überraschung, Göppingen, ich glaube, also sicherlich, wenn man das mit den Ergebnissen und der Leistung der letzten Saison vergleicht, ja, wobei ich eher der Meinung bin, dass Göppingen letztes Jahr deutlich hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Ich finde eigentlich, dass Göppingen die letzten Jahre immer eine gute Mannschaft hatte, die gerade zu Hause eigentlich immer stark war und da auch die Großen hin und wieder mal geschlagen hat. Diese Saison, klar, die sind gut gestartet, wobei, wenn ich den Spielplan so richtig im Kopf habe, so die ganz großen Brocken auswärts haben sie noch nicht gehabt. Sprich, das wird sich auch mit Sicherheit nochmal relativieren. Aber die, also, ja, weiß ich nicht, Platz 4 vielleicht ein bisschen zu hoch gerissen, aber so 5 bis 8, warum denn nicht? Also das können die bestimmt hinkriegen.
Und Christian, der Kader der Göppinger ist ja durchaus prominent besetzt, das muss man ja auch mal sagen.
Ja, der Kader ist durchaus gut besetzt. Mit Sicherheit hat er auch noch ein bisschen das Sommertheater um Mimi Krausen ein bisschen die Vorbereitung gestört. Man darf ja nicht vergessen, dass gerade im zentralen Rückraum letztendlich dann an der Regisseur zum Einspielen fehlte. Was vielleicht aber auch dann gerade den Neuzugängen Sheshum und Niokas vielleicht ganz gut getan hat, dass sie viele Spielanteile dementsprechend schon bekommen hatten.
Das ist wohl wahr und Niokas, der konnte sich auch einigermaßen gut beweisen in den ersten Spielen, übrigens genau wie sein Bruder in Barling. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber, weil uns ein wenig die Zeit davonläuft. Und wenn ich mir den Spielplan gerade nochmal ansehe, Göppingen hat in Magdeburg unentschieden gespielt, bei den Rhein-Neckar-Löwen mit 6 verloren. Gut, es stehen da noch also ein paar relativ schwierige Auswärtsspiele auf dem Programm. Man muss noch nach Flensburg, man muss noch nach Kiel, aber die hat man zuerst mal zu Hause, genauso wie den HSV. Also ich denke, wenn man da eine gute Serie hinlegt und vielleicht den einen oder anderen Großen in der heimischen Halle schlagen kann, wie das Rufen eben schon angedeutet hat, dann ist da auf jeden Fall was drin. Einstelliger Tabellenplatz, ich glaube, da sind wir uns einig, müsste eigentlich im Bereich des Machbaren liegen für Frisch auf Göppingen. Ich möchte zum Abschluss noch über ein Thema sprechen, das ich sehr interessant finde. Gerade im Handball ist das ja mittlerweile, ich will nicht sagen, schon schlimmer Usus geworden. Andreas Rojewski vom SC Magdeburg hat sich jetzt dazu entschlossen, für sein Heimatland sozusagen zu spielen, nämlich für Polen, hat ja auch schon Länderspiele für Deutschland absolviert. Rufen, wie findest du das generell, dass das überhaupt möglich ist und was hältst du davon, dass Rojewski dann anscheinend nicht mehr für Deutschland interessant ist, denn für mich gehört er zu einem der besseren Linkshänder in der Bundesliga.
Ja, absolut. Also wenn jemand für sein Heimatland oder da, wo er geboren ist, gerne spielen möchte, dann finde ich da gar nichts Schlimmes bei. Aber es stimmt, da ist es im Handball natürlich auch so, dass es da diverse Möglichkeiten gibt. Jetzt gibt es ja auch viele Nationalspieler in Katar oder Bahrain, die irgendwie so gar nichts mit diesen Ländern zu tun haben. Das ist aber auch wieder, ja, halt ein Problem der Sportart Handball, dass es da diese Möglichkeiten gibt. Im Fußball ist sowas halt undenkbar und ja, das macht das ja einfach auch, ich glaube, für viele Fans oder Zuschauer dann auch wieder ein Stück weit unübersichtlich, dass man dann, ja, wenn man über jemanden wie, nehmen wir mal, Arpad Sterbik, der ja auch schon für diverse Länder gespielt hat, glaube ich, da weiß dann ja auch niemand irgendwie so 2 Jahre nach Karriereende, wenn der mal über den irgendwie referieren soll, da weiß kein Mensch mehr Bescheid. Und ja, aus Sicht der Spieler kann ich es vielleicht verstehen irgendwie, wobei dann ja auch immer die Frage ist, welche Motivation dahinter steckt.
Genau, er hat die serbische, ungarische und spanische Staatsbürgerschaft. Also ist schon ein bisschen wild, oder Christian?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es Derbik oder Dejan Perec war, der jetzt letztes Jahr versucht hat, in Serbien praktisch eine Sportlerrente zu beantragen, die dann abgelehnt wurde. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Prominentes Beispiel auch immer gerne gesehen, Sergej Rutenka von Barcelona, der ja auch schon für Slowenien aufgelaufen ist, dann irgendwie kurzzeitig auf dem Sprung war, noch Spanier zu werden und jetzt doch wieder für sein Heimatland Weißrussland spielt. Und gut, die Deutschen haben natürlich auch jede Menge Einbürgerungen schon hinter sich. Prominent natürlich da erstmal Bogdan Wenta, der ehemalige polnische Nationaltrainer. Oleg Wielicki sei da genannt. Andrzej Klimowetz, um mal jetzt nur die Ära Heiner Brandt ein bisschen zu beleuchten. Oder früher auch, du wirst dich sicherlich auch erinnern können, an Petkevicius.
Ja, da werde ich mich
Ja,
dran erinnern können. Edgar Schwank gab es dann, glaube ich, auch mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das alles irgendwie nicht gut. Ich finde, dass man für das Land spielen sollte, in dem man geboren ist und würde mich freuen, wenn die IHF da in den kommenden Jahren vielleicht mal an den Regularien ein bisschen schraubt, dass eben die Spieler nur für ein Land zum Einsatz kommen können. Gut, ich kann es zum Beispiel verstehen bei den ehemaligen Russen oder Jugoslawen, wenn die dann hinterher sagen, okay, ich habe vorher zum Beispiel für die Sowjetunion gespielt und spiele danach beispielsweise für Russland oder die Ukraine, dann sollen sie sich einmal entscheiden, dann ist auch gut. Aber im Endeffekt trägt das, glaube ich, nicht zur Transparenz im Handball bei und macht den Sport nach außen auch nicht schöner, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja,
ja,
das
wobei
war,
man da sagen muss, das ist ein Problem, was schon beim Internationalen Olympischen Komitee letztendlich beginnt, dass diesen Nationalitätenwechsel innerhalb von 3 Jahren ermöglicht und der Handball letztendlich nur die Regeln umsetzt, die das IOC letztendlich vorgegeben hat. Man sieht es halt beim Fußball oder auch beim Basketball, dass man da mit Sicherheit auch restriktiver vorgehen kann, wenn man das möchte. Aber letztendlich sind das die Standardregeln, die halt im IOC gelten.
Dann müssen wir den Dr. Thomas Bach, glaube ich, mal anrufen und uns beschweren. So geht es nicht. Also, wir wollen Handball in seiner reinsten Form sozusagen. Ich glaube, das wäre für alle eine schönere Sache. Wir sind auf jeden Fall durch. Das war es mit unserem Gespräch zum aktuellen Spielgeschehen im Handball. Das soll es aber auch noch nicht gewesen sein. Es gibt wie immer noch ein Interview. Und gleich begrüße ich dann den Geschäftsführer des HC Erlangen bei uns, Stefan Adam. Wir kommen zum Interview in Episode 43 von Kreisab und wir wollen ja nicht immer nur über die großen Vereine sprechen und haben uns deswegen heute einen Gast eingeladen, der in seiner Funktion als Geschäftsführer für einen Aufsteiger tätig ist, nämlich den HC Erlangen. Ich begrüße Stefan Adam, hallo.
Hallo.
Ja, beginnen wir mal mit einer lockeren Frage zum Auftakt. Wie waren die ersten Monate im Frankenland bisher für dich?
Ja, ich bin ja jetzt gerade so nah an der 100-Tage-Grenze. Von daher muss ich sagen, der Rückblick jetzt auf die letzten Monate fällt einerseits sehr positiv aus, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viel bewegt haben. Auf der anderen Seite war es auch eine extrem arbeitsintensive und nervenaufreibende Phase, weil wir in sehr, sehr kurzer Zeit das ganze Projekt und den Club letztendlich nicht nur erstligatauglich machen mussten nach dem Aufstieg, sondern uns auch durch den Umzug nach Nürnberg in die Arena Nürnberger Versicherung auch ganz neue Rahmenbedingungen erwarten, die so in dieser Form hier überhaupt nicht bekannt waren und auch nicht gelernt waren. Von daher war wirklich wahnsinnig viel zu tun und wir haben aber, glaube ich, jetzt einen Status erreicht und eine Basis erreicht, von der aus wir jetzt strukturell und organisatorisch auch jetzt optimieren können und jetzt auch ganz gut vorankommen, hoffe ich, in den nächsten Wochen und Monaten.
Da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, was da genau los war, beziehungsweise welche Dinge du auch mit anpacken musstest. Wie sehr kann man sich dann schon einleben in so einer kurzen Zeit? Denn 100 Tage sind ja nicht besonders viel, vor allem, weil man dann immer sehr, sehr viel zu tun hat.
Ja, also einleben im privaten und geografischen Umfeld ist in der Tat schwierig. Das hat auch nicht wirklich stattgefunden. Ich habe die meisten Tage sahen so aus, dass ich morgens früh aus dem Haus bin und abends sehr, sehr spät zurück. Und von daher habe ich hier noch die Region und die Stadt noch nicht so intensiv kennengelernt, wie man das vielleicht normalerweise hinbekommt. Aber fühle mich wohl hier und wir haben hier in relativ kurzer Zeit, glaube ich, ein ganz gutes Team aufgebaut, sodass hier alles ganz gut ineinander greift und ich durchaus mich hier heimisch fühle, auch wenn es, wie gesagt, eine turbulente Zeit war und immer noch ist.
Wir wollen und werden natürlich im weiteren Verlauf vor allem über den HC Erlangen sprechen, aber ich möchte mal ein wenig zurückgehen in der Zeit. Du hast ja früher selbst auch in der Bundesliga gespielt. Wann war denn für dich klar, dass du gerne in diesem Geschäft bleiben möchtest? Oder war das jemals überhaupt klar und kam das nicht dann von heute auf morgen?
Also es war bei mir in der Tat so, dass es, ich will nicht sagen ein Zufallsprodukt, aber dass es nicht das Produkt zumindest aus einer vorgefertigten Lebensplanung war. Ich habe in der Tat ja selbst professionell Handball gespielt und nebenbei Jura studiert und war am Ende meines Studiums und hatte auch durchaus das eine oder andere Problem mit meiner Wurfschulter und es war eigentlich klar, dass das nicht noch 5 oder 7 oder 8 Jahre weitergehen kann und mein damaliger Club hatte größere Probleme in Wuppertal und ich habe mich dann als damals als Spieler angefangen einzumischen in die Managementbelange und ich glaube, ein knappes halbes Jahr später sah ich mich als Geschäftsführer der dann gegründeten Auffanggesellschaft. Es gab ein Insolvenzverfahren dann der Auffanggesellschaft wieder und so begann das Ganze eigentlich, dass ich zunächst mal eigentlich für die Übergangsphase, das dachte ich, übernehme und das war vor mittlerweile 12,5 Jahren und von daher bin ich ja, bin ich dem Handball treu geblieben, ohne, wie gesagt, vorher, ich glaube, eine Manager oder eine Karriere im Sport, im Spitzensport kann man sowieso immer schwer planen. Also von daher, da gibt es ja die verschiedensten Wege, warum der eine oder andere aus welcher Position auch immer gelandet ist. Und so war das bei mir auch.
Wie schwer ist es dir damals gefallen, dann nicht mehr täglich den Ball in der Hand zu haben? Also im Prinzip das, was man ja als Wettkämpfer und Sportler eigentlich am liebsten hat. Für viele ist das ja, sagen wir, auch dieses enge Verhältnis zu seinen Mitspielern noch etwas, was dazukommt, was einem nach dem Karriereende dann enorm fehlt. Also nicht, dass ich das beurteilen könnte, aber das ist ja das, was man immer wieder von den Sportlern dann auch hört.
Ja, also da, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch damals schon mehr oder weniger über Nacht ja ins kalte Wasser gesprungen bin und gar nicht die Zeit dazu hatte und die Muße, um mir da wahnsinnig viel Gedanken drüber zu machen, sondern es waren einfach riesige Baustellen vorhanden, die irgendwie bewältigt werden mussten. Und klar macht man sich mal irgendwann auch in einer ruhigen Minute vielleicht ein paar Gedanken darüber und was man da jetzt eigentlich so angerichtet hat mit seinem Leben. Auf der anderen Seite bin ich ja nach wie vor noch meinem Sport und auch den Spielern und viele jetzige Trainer und auch Manager sind ehemalige Spieler, die ich auch seit vielen, vielen Jahren zum Teil kenne. Und von daher bleibt man ja trotzdem nah dabei. Aber es ist sicherlich wesentlich einfacher im Rückblick die Aufgaben, die ein Spieler zu bewältigen hat, im täglichen Ablauf auf die Reihe zu kriegen, als eben die Gesamtverantwortung für sowas zu tragen. Das ist mir relativ schnell klar geworden damals. Und das zeigt sich auch heute fast jeden Tag, dass es einfach sicherlich sein Hobby zum Beruf zu machen, nämlich als Spieler in der Bundesliga unter Vertrag zu stehen und jeden Tag im Grunde genommen doch mit viel Spaß das Ganze zu betreiben, sicherlich die einfachere und auch vielleicht etwas unkompliziertere Aufgabe ist. Aber von daher möchte ich die Zeit nicht missen, aber an den anderen Rädchen zu drehen, ist natürlich auch umso spannender.
Hättest du es damals so eingeschätzt, dass es so intensiv ist, diese Aufgabe, wenn man einen Verein leitet oder managt?
Nein, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig als in Anführungsstrichen Außenstehender. Ich glaube, das geht jedem so, jedem Fan, jedem Journalisten, jedem Sponsor, dass man eigentlich, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat, und auch jedem Spieler, wenn man das nicht selbst erlebt hat, nicht wirklich eine Vorstellung davon hat, was das bedeutet, im Bundesliga-Bereich, im Spitzensport, im Handball oder auch in anderen Sportarten so auf die Reihe zu, auf die Beine zu stellen. Und ich bin mir sicher oder ich weiß, dass sicherlich kaum ein Spieler das einschätzen kann, was da alles dahinter steckt und wie viel Herzblut, aber auch wie viel schlaflose Nächte dazugehören, um auf dem Level, wie gesagt, einen reibungslosen Ablauf einer Saison oder überhaupt eines Unternehmens zu organisieren. Also das ist schon, glaubt einem schon teilweise kein Mensch, wenn man mal erzählt, was da so abgeht und wie vielschichtig das Ganze ist. Ich habe das oft schon gemerkt bei Spielern, die auch dann die Seite gewechselt haben und ins Management gerutscht sind, die einen nach einigen Wochen relativ desillusioniert angucken und erstmal verstehen, wovon sie jahrelang profitiert haben, nämlich von diesen Strukturen, die dahinter stecken. Und das ist schon immer wieder interessant zu beobachten.
Wie viel schlaflose Nächte zusätzlich hattest du denn damals, bevor ihr mit den Fusionsplänen zwischen der SG Solingen und den LTV Wuppertal an die Öffentlichkeit gegangen seid?
Auch da muss ich sagen, habe ich nicht so wahnsinnig viel schlaflose Nächte verbracht, weil ich immer jemand war, der im Sinne der Sache gedacht hat. Und damals war es für mich völlig klar und die einzig logische Konsequenz im Bergischen Land, in dieser Region mit den drei Großstädten Solingen, Wuppertal und Remscheid, eben diese Fusion herbeizuführen, weil jeder für sich einfach nicht auf dem Niveau überlebensfähig war und auch die vieles auch zu eingefahren war und auch geprägt von jeweils einem Insolvenzverfahren nie wieder richtig auf die Beine gekommen ist. Und von daher habe ich, glaube ich, relativ früh schon für mich erkannt, dass man emotionale und traditionelle Themen, die natürlich im Sport wahnsinnig wichtig sind, nicht außer Acht lassen muss und dann in der Umsetzung natürlich auch dass Bausteine sind, die extrem wichtig sind, aber die dürfen nie einer sinnvollen, wie gesagt, aus meiner Sicht logischen und auch zukunftsorientierten Lösung im Wege stehen. Und von daher ist ja der BRC auch sicherlich eines der Fusionsprojekte, wenn man das so bezeichnen kann, die in vielen Bereichen vielleicht sogar ihresgleichen sucht. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen und es hat sich ja wirklich auch im Laufe der Jahre hervorragend alles entwickelt.
Ist denn dieser Weg in die Großstädte, wobei das ja jetzt bei dieser Fusion damals nicht der Fall war, denn man hatte ja schon Großstädte quasi, in denen man gespielt hat, der einzige Weg? Ihr seid jetzt aus Erlangen, weil ihr keine Halle habt, ja auch nach Nürnberg gegangen. Es gibt auch andere Beispiele, also diese kleinen Vereine, ich sag mal, früher gab es ja noch eine SG Leutershausen, TV Niederwürzbach, die verschwinden nach und nach so alle von der Bildfläche. Ist das die einzige Option noch, zu sagen, man geht in größere Städte, um in der Handball-Bundesliga noch irgendwie mitzuhalten?
Also dafür, für die Frage bräuchten wir eigentlich eine eigene Rubrik, weil natürlich die Gründe, warum verschiedenste Clubs und Projekte entweder funktionieren oder auch nicht funktionieren oder funktioniert haben oder total unterschiedlich sind. Also man kann sicherlich nicht grundsätzlich die Gleichung aufstellen, dass Spitzensport oder Profisport, das muss man ja gar nicht mal nur auf den Handball beziehen, in der Großstadt automatisch funktioniert und in ländlichen Regionen oder in mittelgroßen Städten oder Kleinstädten nicht funktioniert. Also so einfach ist es nicht. Es hängt natürlich wie im richtigen Leben auch immer an den handelnden Personen, an dem Potenzial, was die Region sowohl wirtschaftlich, aber auch an Begeisterungsfähigkeit und Know-how und alles, was dazugehört, sicherlich bietet. Und das kann in einer Großstadt funktionieren, das kann aber eben auch in den nicht großstädtischen Strukturen funktionieren. Fakt ist sicherlich heute eins, ich brauche eine entsprechende Infrastruktur. Ja, ich kann also das ist völlig klar, da ist der Basketball uns ein paar Jahre voraus. Es ist völlig klar, dass ich in einer Schulturnhalle, die 1500 Zuschauer fasst, einfach ein zeitgemäßes kundengerechtes Produkt, will ich das mal etwas nüchtern formulieren. Mag das zwar eigentlich nicht, das so auszudrücken, aber letztlich ist es ja so. Wir alle müssen uns vermarkten. Es geht letztlich um auch das Freizeitverhalten unserer Fans, unserer Kunden. Und die wollen einfach was geboten bekommen. Und da muss man einfach einfach dem Zeitgeist entsprechend sich auch, was die Infrastruktur angeht, darauf einstellen. Das betrifft natürlich die Bilder, die wir liefern, deutschlandweit und in alle Welt zum Teil mit der DKB HBL. Und die müssen einfach dem Produkt entsprechend sein. Und ich kann einfach nicht aus der Schulturnhalle mit der berühmt-berüchtigten Sprossenwand, auf diese Art und Weise kann ich einfach das Produkt Handball Bundesliga heutzutage nicht vermarkten und kann mich im Markt, auch im Fernsehmarkt, einfach nicht durchsetzen. Da sind andere viel, viel weiter. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und ansonsten muss das Ganze bezahlt werden. Das heißt, ich brauche einfach wirtschaftliche Voraussetzungen, die ich mir letztendlich selbst schaffen muss. Nirgendwo fällt das vom Himmel. Auch bei den Spitzenvereinen hat das Ganze eine Historie und hat eine Entwicklung. Und theoretisch hat sicherlich jede Stadt in jeder Sportart die Chance, auf welche Art und Weise und mit welchem Konzept auch immer, sich zu entwickeln und auch Spitzensport auf die Beine zu stellen. Im Fußball sieht man das, wie schnell das teilweise gehen kann, zugegebenermaßen mit mäzenatischen Ansätzen. Im Handball, im Basketball, im Eishockey gibt es das auch, dass eine Person oder ein Unternehmen oder zumindest ein kleiner Personenkreis innerhalb weniger Jahre das nach oben bringt. Und wie gesagt, es gibt da so vielfältige Konzepte und so vielfältige Entwicklungen, dass man das nicht auf diese ursprüngliche Fragestellung Großstadt, ja oder nein, reduzieren kann.
Ich merke schon, das ist ein durchaus intensives und interessantes Thema. Da könnten wir sicherlich noch Stunden drüber sprechen. Wir haben aber noch ein paar andere Fragen vorbereitet. Um die geht es dann gleich und vor allem natürlich dann etwas intensiver auch um den HC Erlangen mit dem Geschäftsführer, mit Stefan Adam. Stefan Adam ist Geschäftsführer des HC Erlangen und nach wie vor Gast hier bei Kreisab. Wir wollen deiner aktuellen Station Schritt für Schritt ein bisschen näher kommen. Ich nehme an, du ahnst es schon, denn nach dem BAC folgte für dich ja der Wechsel zum THW Kiel. War das alles einfach nur ein großes Missverständnis? Kann man das so zusammenfassen?
Nein, das kann man so sicherlich überhaupt nicht zusammenfassen. Also ich glaube, dass ich damals mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, als das Angebot vom THW Kiel kam oder die Anfrage und wir sehr intensiv uns miteinander beschäftigt haben. Und letztlich muss ich einfach feststellen, dass vieles ich nicht so vorgefunden habe, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich auch mir vorgestellt habe zu arbeiten und dass beim THW Kiel viel in Bewegung ist. Vor allen Dingen seit 2009 ist ja kein Geheimnis, dass auch die Struktur in Kiel und auch die Zukunftsausrichtung durchaus für alle Facetten bietet, die irgendwie in der Ausrichtung eines Spitzenclubs sicherlich eine Rolle spielen. Und ich habe mir das einfach völlig anders vorgestellt. Wir haben uns ja letztlich dann nach einem knappen Dreivierteljahr dazu entschieden, das zu beenden gemeinsam, weil einfach die Vorstellungen zu unterschiedlich waren, wie man diesen Verein wieder, oder nicht wieder, sondern wie man diesen Verein eben für die Zukunft aufstellt und rüstet und wie man Probleme, die vorhanden sind, bekämpft und die zweifellos extrem erfolgreiche sportliche Situation eben mit anderen Dingen verbindet. Und das war einfach die Konsequenz daraus, dass wir uns in den Gremien und einfach da nicht einig geworden sind und die Vorstellungen einfach zu unterschiedlich waren. Und das ist aber so, man kann viele Dinge eben erst im Ernstfall, also sprich wirklich, wenn man einen Posten wirklich übernommen hat und im Tagesgeschäft auch alles wirklich durchdringen kann, wirklich beurteilen. Und wenn ich würde grundsätzlich sicherlich immer wieder genauso entscheiden, weil einfach die Aufgabe so spannend war, dass ich im Sommer 2012, als ich mich mit dieser Anfrage konfrontiert sah, nach reiflicher Überlegung eben zu dem Schluss gekommen bin, dass ich diesen Schritt gehen muss für mich und auch man wahrscheinlich nicht so oft die Gelegenheit bekommt, den für mich nach wie vor noch eigentlich erfolgreichsten Club Europas und damit ja der Welt eben an entscheidender Position mitprägen zu können. Aber wenn ich gewusst hätte, was mich teilweise erwartet, dann hätte ich mich vielleicht dann doch anders entschieden. Aber ich bin da völlig ohne Groll oder ohne irgendwelches Magengrummeln letztendlich mittlerweile, weil ich auch zu vielen Kiel noch einen sehr guten Kontakt und guten Draht habe. Und jetzt kommt ja mit Thorsten Storm jemand, der die Situation in Kiel zumindest von früher kennt und der aus dem Norden kommt und der für die nächsten 5 Jahre das jetzt ja übernehmen wird. Und so geben alle Daumen, dass er das so hinbekommt, wie er sich das auch vorstellt. Und alles Weitere wird man sehen.
Du hast jetzt mehrfach von Vorstellungen gesprochen. Was waren denn jetzt deine Vorstellungen konkret, die du dann nicht umsetzen konntest oder wo von Seiten des Vereins gesagt wurde, wir haben da vielleicht eine andere Vorstellung? Denn normalerweise spricht man das ja im Vorfeld auch ein bisschen ab, wohin der gemeinsame Weg dann gehen soll.
Ja gut, also es ist ja grundsätzlich so, dass man sich in vielen Konstruktionen, das ist nicht nur in Kiel so, sondern auch anderswo so, ja fragt, wer ist denn der Verein? Es gibt, wie gesagt, es gibt Gremien, es gibt Einzelpersonen, die aus historischen Gründen oder weil sie gewählt sind, eben bestimmte Positionen bekleiden. Und da gibt es grundsätzlich zunächst mal vielleicht unterschiedliche Auffassungen darüber, wie ein Geschäftsführer arbeitet und wie selbstständig er arbeiten kann und wie sehr denn im Tagesgeschäft auch bestimmte Dinge mit anderen Personen abgestimmt werden müssen oder sollen. Und das sind aber alles Dinge, die sind völlig normal. Und wie gesagt, in Kiel ist viel in Bewegung. Letztlich ist ja auch der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Hinrich Vater jetzt kürzlich von seinem Amt zurückgetreten oder wird sich mehr wieder um andere Dinge kümmern. Also wie gesagt, in Kiel ist viel in Bewegung. Es ist auch überhaupt nicht jetzt angebracht, über ein Jahr später in der Öffentlichkeit über interne Dinge zu diskutieren. Also das war trotz alledem für mich ein sehr interessantes Kapitel, wo ich wie gesagt auch ohne irgendein grundlegend negatives Überbleibsel dran zurückdenke. Ich habe viel dazugelernt, sicherlich auch in dieser Zeit in mehrerer Hinsicht. Und es war eine interessante Erfahrung und habe viele sehr nette Menschen in Kiel kennengelernt, war zumindest in einem gewissen Teil an zwei Titeln beteiligt. Und gut, damit ist das Kapitel für mich auch abgeschlossen und seit diesem Zeitpunkt, als wir uns dazu entschlossen haben, das zu beenden, habe ich eigentlich mich bemüht, hauptsächlich nach vorne zu schauen und das gehört zu einem beruflichen Leben dazu, dass auch nicht immer alles so funktioniert, wie man sich das immer vorstellt.
Kann man dann im Endeffekt sagen, dass dir halt relativ wichtig ist, auch selbstständig Entscheidungen zu treffen, was du halt beim HCR Lang wahrscheinlich mehr machen kannst, als das beim THW Kiel der Fall war?
Also grundsätzlich bin ich, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Verfechter von Teamwork. Das betrifft natürlich das Team auf der Geschäftsstelle, was nur dann funktioniert, wenn es auch als Team wirklich sich versteht. Das betrifft natürlich die Mannschaft, die jede Woche den Verein auch repräsentiert. Das betrifft auch die Zusammenarbeit mit Gremien und auch innerhalb der Gremien, die es gibt. Also ein Aufsichtsrat ist oder ein Präsidium oder ein Wirtschaftsrat oder was es auch immer in verschiedensten Konstruktionen der Vereine gibt. Und letztlich muss aber jemand natürlich, und das ist in der Regel natürlich der Geschäftsführer, auch den Verein nach außen repräsentieren und auch für das, was er tut, auch am Ende des Tages auch seinen Kopf hinhalten. Und es fällt einem natürlich, ich will das mal so formulieren, es fällt einem natürlich leichter, seinen Kopf für Dinge hinzuhalten, hinter denen man auch hundertprozentig steht und die man auch selbst in Entscheidungsprozessen auch mit begleitet hat. Und das ist was, was mir natürlich wichtig ist. Also ich glaube, dass man nur authentisch eine Sache wirklich auch verkörpern kann und sich da hundertprozentig mit identifizieren kann, wenn man zumindest nach, man muss sich nicht immer einig sein, man muss zumindest an einem Strang ziehen, man muss, wenn man Entscheidungen getroffen hat, dann müssen alle diese auch nach innen und nach außen auch vertreten. Und da, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, geht es mir immer ausschließlich um die Sache. Das ist wie in der Politik. Ich glaube, es geht immer zunächst nur und ausschließlich um Sachthemen und um den Erfolg des Vereins und das Ganze voranzubringen und die bestmögliche Lösung zu finden und Schaden da einfach auch abzuwenden. Das steht immer absolut im Vordergrund. Und alles andere kommt dann wirklich erst danach. Und da bin ich auch nie jemand gewesen, der sich da besonders wichtig genommen hat, sondern es geht einfach, wie gesagt, um die Sache. Und nur irgendeiner muss das Zepter in der Hand halten. Und nach meinem Verständnis muss das der operative Kopf sein, also der Geschäftsführer. Und natürlich in Absprache mit Gremien und mit Gesellschaftern und so weiter. Das ist aber auch völlig selbstverständlich. Aber das ist schon, finde ich, einfach eine strukturelle Frage, wie ich einen solchen Club einfach aufbaue. Und ich halte es immer grundsätzlich für schädlich, wenn Personen, die nicht im operativen Tagesgeschäft involviert sind, diejenigen sind, die wichtige, weitreichende Entscheidungen treffen. Denn das ist eigentlich meines Erachtens die falsche Reihenfolge.
Schönen Gruß an der Stelle an die HSV-Fußballer, glaube ich. Da ist es ein großes Beispiel dafür, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes, wie das genau nicht funktionieren soll, was du gerade angesprochen hast.
Man kann das in vielen Vereinen durchgehend durch alle Sportarten natürlich beobachten, dass es eben Clubs gibt, wo es gut funktioniert, die da eine klare Struktur haben, auch eine klare Gewaltenteilung haben und wo jeder weiß, was er zu tun hat und auch jeder weiß, wo er sich rauszuhalten hat. Und es gibt eben andere Vereine im Fußball natürlich immer am prominentesten zu beobachten, wo das eben nicht so funktioniert. Und das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt bei dem Thema ländlich oder Stadt. Es kommt immer auf die handelnden Personen und auf die Menschen an. Das ist in jedem normalen Wirtschaftsunternehmen genauso. Da gibt es auch erfolgreiche und es gibt weniger erfolgreiche und es hat völlig unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache kann immer auch sicherlich die sein, dass die Machtverhältnisse nicht so verteilt sind, wie man sich eigentlich vorstellt.
Wir haben noch ein paar Fragen natürlich zum HC Erlangen. Da wir uns aber wieder mal ein wenig verquatscht haben, gibt es noch eine kurze Pause und gleich sprechen wir dann intensiv über den neuen Verein von Stefan Adam. Nachdem wir eben schon sehr intensiv gesprochen haben über seine Zeit am Anfang als Geschäftsführer in Wuppertal, dann hinterher beim Bergischen HC und in Kiel, kommen wir nun mit Stefan Adam zum HC Erlangen, ein Aufsteiger aus der zweiten Liga, bei dem viele sicherlich nicht damit gerechnet haben, dass es mal zu einem Aufstieg in die erste Liga kommt. Wie schwer ist es denn dann überhaupt zum Beispiel Sponsoren zu akquirieren, wenn das Risiko besteht, in der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga zu spielen? Denn ich denke mir, dass auch viele eventuelle Geldgeber sicherlich realistisch einschätzen können, dass die Chancen auf den Klassenhalt jetzt nicht unbedingt bei 100% liegen.
Ja, also grundsätzlich ist es ja zunächst mal so, dass die Chancen bei keinem Aufsteiger nahe 100% liegen oder lagen. Aber natürlich ist es so, dass in Erlangen hier in den letzten Jahren sehr, sehr gut gearbeitet wurde. Hier wurde das große Ganze sozusagen weiterentwickelt und vor allen Dingen natürlich der sportliche Bereich hat sich hervorragend entwickelt unter der Regie von Trainer Frank Bergemann. Und um diese sportliche Entwicklung herum oder umgekehrt, das ist ja immer die Frage, beides hat ja miteinander zu tun, hat sich auch eine sicherlich sehr breite und stabile wirtschaftliche Basis und ein tolles Netzwerk, was rund um den HC Erlangen entstanden ist, entwickelt. Sicherlich ist der langjährige und auch noch aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Carsten Bissel da einer der ganz wesentlichen Figuren, der mit sehr, sehr viel Ehrgeiz und Herzblut das Ganze vorangetrieben hat und sicherlich auch dafür steht, dass seit 2010 der HC Erlangen sich wirtschaftlich gesund und eben auch stetig nach vorne entwickelt hat. Und diese breite Basis, die gilt es sicherlich auch zu nutzen, um für die nächsten Monate, aber auch für die nächsten Jahre eben hier was auf die Beine zu stellen, was mittelfristig in der ersten Liga tragfähig ist. Das ist ganz klar das Ziel. Und ich glaube, dass wir hier, wie gesagt, in vielen Bereichen sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es ist noch wahnsinnig viel zu tun, um in allen Bereichen sich natürlich zu verbessern und noch auch weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, dass wir hier eine sehr, sehr gute Basis haben. Auch mit dem Standbein eben der Stadt Nürnberg und der sogenannten Metropolregion Nürnberg, die zu einer der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa gehört und Einzugsgebiet von deutlich über 1 Million Menschen hat. Und von daher ist das schon hier wirklich ein Club oder ein Projekt letztendlich mit sicherlich großem Zukunftspotenzial. Aber wie gesagt, es ist kein Selbstläufer. Man wird sicherlich sehr behutsam und auch intelligent versuchen müssen, eine Zukunftsstrategie zu entwickeln, die eben für alle Szenarien auch die passende Lösung bereithält.
Und einer der schönsten Regionen in Europa. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz dazu erwähnen. Ja, jetzt hatte ich zu Beginn des Gesprächs ja schon mal nachgefragt, wie du dich bisher eingelebt hast. Was konntest du denn schon umsetzen von dem, was du dir zu Beginn vorgenommen hast und was war das konkret?
Ja gut, also die wesentlichen Punkte waren natürlich die, dass wir eine sportlich konkurrenzfähige Mannschaft für die erste Bundesliga noch zusammengebastelt bekommen in der Kürze der Zeit, denn so, dass man ja immer als Aufsteiger die Schwierigkeit hat, dass man meistens zumindest sehr, sehr spät erst Planungssicherheit hat und dann der Markt eigentlich schon weitestgehend leergefegt ist, und das war in unserem Fall auch nicht anders, sodass wir sehr, sehr spät eben auf dem Transfermarkt erst aktiv geworden sind oder werden konnten, und dafür haben wir, glaube ich, für jede Position, auf der wir uns verstärken wollten, auch gute Lösungen gefunden. Das Ganze muss jetzt noch natürlich weiter zusammenwachsen und die Mannschaft muss jede Woche da entsprechende Schritte nach vorne machen. Ich glaube, da ist eine gute Entwicklung allerdings grundsätzlich zu erkennen. Und also das war sicherlich Priorität Nummer 1. Gleichgelagert war allerdings das Schaffen eben eines Fundaments, auf dem sich Erstliga-Handball eben auch präsentieren lässt. Da ging es in erster Linie um den Umzug dann in die Arena Nürnberger Versicherung nach Nürnberg. Das ist ein absoluter Meilenstein für hier den Erlanger Spitzenhandball und hat uns eben personell und auch zeitlich wirklich an die oder über die Belastungsgrenzen hinaus gefordert, und das war der zweite ganz wesentliche Punkt. Und dann sind eben viele Bereiche einfach komplett neu, nach wie vor noch neu aufzubauen und zu strukturieren, die einfach in der zweiten Bundesliga so nicht gefordert sind, und das wollen wir eben möglichst so nachhaltig tun, dass man dann auf diesen Strukturen eben auch aufbauen kann. Dann geht es natürlich um die Vermarktung. Wir haben deutlich über 100 Sponsoren, also die ganzen Bestandspartner mussten die Gespräche geführt werden, die Verträge abgeschlossen werden. Es geht jetzt nach wie vor natürlich darum, auch noch weitere Partner zu finden. Da gibt es viele gute Ansätze. Wir haben uns sehr umfassendes Kommunikationspaket geschnürt und zum Ziel gesetzt, es umzusetzen, was das Mobilisieren eben hier in dieser großen Region für das Thema HC Erlangen und für das Thema Bundesliga-Handball eben angeht. Denn in diesem Punkt ist das hier sicherlich ein Stück weit ein schlafender Riese, die Region, weil Handball eigentlich eine große Tradition hat, aber natürlich der Fußball mit Kräuter Fürth und dem 1. FC Nürnberg natürlich hier schon im Fokus steht, und Eishockey und Basketball gibt es auch noch hier in den Großregionen, also mit den Alt Tigers in Nürnberg und mit den Große Baskets in Bamberg. Und das ist schon so, dass wir uns in dieser Metropolregion fest verankern wollen, und ist eben ein langwieriger Prozess, wo viele Menschen sehr, sehr intensiv und hart daran arbeiten müssen, dass das mittel- und langfristig eben auch gelingt.
Wie sieht es denn da aus, was eine eventuelle neue Halle in Erlangen angeht? Denn ich nehme an, dass es schon schöner wäre, wenn man da eventuell eine Halle hätte mit einer Kapazität von vielleicht 3000 Zuschauern im Vergleich zu der Halle da in Nürnberg, denn die ist ja eigentlich erstmal gar nicht für Handball ausgelegt und noch deutlich größer.
Ja, also zunächst mal ist es so, dass es relativ einmalig sicherlich ist, dass in einer Stadt wie Erlangen, die ja, wie gesagt, in einer sehr wirtschaftsstarken Region beheimatet ist und auch eine Größe hat mit deutlich über 100.000 Einwohnern, die einen das nicht vermuten lässt, dass es also in einer Stadt wie Erlangen keine Halle gibt, die annähernd bundesligatauglich ist. Wir haben ja eine Sonderregelung erkämpft, dass wir in dieser Karl-Heinz-Hilsemann-Halle das ein oder andere Spiel machen können, wobei das wirklich absolut grenzwertig ist, weil die Halle nahezu keinen wesentlichen Standard der Bundesliga erfüllt. Von daher fühlen wir uns jetzt aktuell in Nürnberg eigentlich sehr wohl. Wir haben ein Verkleinerungsszenario entwickelt mit der Arena zusammen, wie wir die Halle auf 3000 Zuschauer verkleinern können. Das hat auch bisher super funktioniert. Wir hatten eine fantastische Atmosphäre in der in der Arena und sind in der Arena, hört sich zwar ulkig an nach zwei Spielen, die wir da gemacht haben, aber sind da nach wie vor noch ungeschlagen, haben einen Unentschieden und einen Sieg dort gelandet. Und es gibt einen relativ großen Hype um die Spiele in Nürnberg, von daher sind wir da eigentlich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Was den Bau einer neuen, und gut, letztendlich haben wir natürlich die Möglichkeit, die Arena bis auf 8.200 Plätze dann eben auch zu nutzen, was sicherlich gegen die großen namhaften Gegner dazu führen wird, dass wir schon einen beachtlichen Kreis von Handball- und Sportbegeisterten eben hier diese Spitzenteams auch präsentieren können und uns hoffentlich dann auch gut verkaufen und Werbung in eigener Sache machen können. Was die Halle in Erlangen angeht, es gibt in der Tat einen Prozess, der hier abläuft, der auch schon sehr weit fortgeschritten ist, eine Halle in Erlangen zu bauen. Weniger allerdings für den HC Erlangen und den Handball, sondern eben insgesamt eine größere multifunktionale Sporthalle zu bauen, die auch sowohl für Schulen, für die Universität und für Veranstaltungen genutzt werden kann. Das sieht nicht so schlecht aus. Da reden wir allerdings über 2017. Bei politischen Prozessen weiß man nie. Wahrscheinlich redet man eher über Ende 2017 oder 2018. Das heißt, für die nächsten 2 bis 3 Jahre können wir uns also auf diese Planung nicht stützen, sondern wir müssen ein Konzept entwickeln, wie wir in der Kombination Erlangen-Nürnberg unabhängig jetzt von dem Klassenerhalt etwas Tragfähiges auf die Beine stellen. Und da kann es durchaus passieren, dass wir uns verstärkt nach Nürnberg orientieren bzw. orientieren müssen, weil wir eben in Erlangen nicht die Voraussetzungen haben, uns einfach so zu präsentieren, wie das vonnöten ist. Und zum Teil auch, trifft das auch auf die zweite Bundesliga zu. Also selbst wenn man die Klasse nicht halten sollte, dann reden wir auch in der zweiten Liga eigentlich von Bedingungen, die nicht konkurrenzfähig sind.
Wie siehst du denn, wenn du jetzt gerade sagst, von Bedingungen, die nicht konkurrenzfähig sind, die Chancen auf euren Klassenerhalt ganz realistisch? Denn nach der Niederlage in Balingen, die relativ hoch ausgefallen ist, hast du erstmalig geäußert, dass du ein bisschen sauer gewesen bist auf die Einstellung auch der Mannschaft.
Ja, also es ist ja für einen Aufsteiger, egal wie gut er vorbereitet ist auf das Abenteuer DKB Handball Bundesliga, unglaublich schwierig, in den ersten Wochen sich zu akklimatisieren. Wir haben ein wirkliches Hammerprogramm, muss man auch sagen, hinter uns und auch noch vor uns mit den Spielen in Flensburg, in Göppingen, bei den Rhein-Neckar Löwen, in Magdeburg. Also das sind natürlich alles Partien, teilweise auch innerhalb von 48 Stunden. Also wir haben freitags in Magdeburg zum Beispiel gespielt, freitagsabends und sonntags nachmittags dann an diesem Doppelspieltag in Mannheim, einmal quer durch die Republik. Das sind natürlich auch undankbare Aufgaben, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das Wichtigste, dass man sich möglichst schnell an diese Liga gewöhnt, dass man lernt, dass man ja einfach Prozesse, die vielleicht in der zweiten Liga automatisiert waren, dass man an denen feilt und dass man einfach die höhere Qualität auch der gegnerischen Mannschaften und auch die höhere individuellere Qualität der Gegenspieler einfach sich daran orientiert und sich auch selbst verbessert. Und ich glaube, in diesem Prozess stecken wir mittendrin. Wir haben ja Spieler hinzugekommen, die durchaus Bundesliga-Erfahrung haben und die auch internationale Erfahrung haben. Wir haben einige Spieler, allen voran sicherlich Sebastian Preis, der natürlich über eine extrem hohe Erfahrung verfügt. Und also ich glaube, es ist völlig verkehrt, jetzt zu einem so frühen Zeitpunkt die Nerven zu verlieren und uns abzuschreiben, wobei das Außenstehende gerne tun können. Das behindert uns nicht in unserer Arbeit, im Gegenteil. Ich glaube schon, dass wir, ich meine, dieses Jahr ist es natürlich besonders, die Herausforderung besonders groß durch die 4 Absteiger, die es gibt. Also man muss ja mindestens 2 etablierte Clubs hinter sich lassen. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Und dass das verdammt schwierig wird, war von vornherein klar. Aber es gibt noch so viele Gelegenheiten zu punkten. Und wie gesagt, die Gegner, die wir schlagen können und schlagen müssen, die kommen jetzt nach und nach. Also von daher, da jetzt ein Zwischenfazit zu ziehen und jetzt nach 7 Spielen die Flinte ins Korn zu werfen, ist natürlich völlig absurd. Aber klar, wie gesagt, das ist auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit, die Klasse zu halten. Das ist genauso absurd. Also von daher müssen wir uns einfach auf uns selbst konzentrieren und müssen einfach von Woche zu Woche ja einfach einen möglichst optimalen Job machen und dann sehen wir, was am Ende dabei rauskommt. Abgerechnet wird ja bekanntlich nach 36 Spieltagen dieses Jahr und nicht nach 7 oder 8.
Es sind da noch ein paar Spiele zu absolvieren und wir wünschen natürlich bei eurem Versuch, die Klasse zu erhalten, viel Erfolg. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, für deine Zeit, die du gefunden hast. Wünsche dir übrigens gute Besserung, denn du bist leicht erkältet, man konnte es ein bisschen raushören. Wir haben noch unser Gewinnspiel für euch. Wir haben in der Vorwoche gefragt, mit der Chance, zwei Karten für den Bergischen Handballgipfel zwischen dem Bergischen HC und dem VfL Gummersbach zu gewinnen, wie der Vater von André Kogut heißt, und die Lösung hieß Boris. Und in dieser Woche würden wir gerne wissen, aus welchem Verein denn der HC Erlangen hervorgegangen ist, beziehungsweise aus welchem Verein. Die Antwort, die könnt ihr uns schicken per privater Nachricht, entweder auf facebook.com/kreisab oder via Twitter @kreisab.de. Und nach wie vor könnt ihr natürlich Karten für den Bergischen Handballgipfel gewinnen. Das soll es für diese Woche mit Kreisab gewesen sein. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.